Zweite Liga, nie mehr, zweite Liga. Hallo und herzlich willkommen im Oberhaus der deutschen Fußball-Kommunikations-Podcasts. Ja, hier ist der Stadionsprecher. Und bei diesem Intro könnt ihr erahnen, um was es heute unter anderem geht. Wir starten direkt und ich sage Hallo Jens.
Hi Nils. Boah, lass mich raten. Geht's um den HSV? Geht's um den HSV?
Maybe. Ja, wir wollten ja schon länger mal über die zweite Liga sprechen, denn wir haben ja tatsächlich auch auf unseren Aufruf neulich Themenvorschläge zu schicken mehr als einmal gehört. Beschäftigt euch doch gerne mal mit der zweiten Liga. Und genau das wollen wir heute ein bisschen machen.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja auch super spannend. Ich meine, wo die erste Liga ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hergibt, da gucken wir natürlich jetzt sehr gerne auf die zweite Liga. Und naja, dass Hamburg jetzt hochgegangen ist, also diese Entscheidung ist ja schon mal gefallen.
Mhm, auf jeden Fall. Ja, also da war schwer was los. Richtig Ekstase da im Norden. Und wir können an dieser Stelle natürlich auch nur sagen, Glückwunsch HSV. Also ich freue mich schon auf die Nord-Süd-Derbys, die jetzt kommen mit den Bayern, die Hamburg-Duelle gegen Pauli. Und Jens, du als Werder-Fan, ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Nord-Derbys. HSV gegen Werder gab es ja jetzt auch länger nicht.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja in der zweiten Liga, wo wir von Werder ja ein Jahr waren, nicht der HSV 7 Jahre, ja, ist egal. Nee, da haben wir ja die letzten Nordderbys irgendwie gehabt. Und ach, ich habe es ja schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, dass ich mich freue, wenn der HSV wieder hochkommt. Und so ist es auch. Ich freue mich auf die Nordderbys. Das wird spannend. Und ich sag mal, das ist, glaube ich, war auch gar nicht so schlecht gelaufen für uns so in den vergangenen Jahren, die wir uns dann immer mal getroffen haben. Ich glaube, wir haben da schon relativ viele Spiele von gewonnen. Also das darf auch gerne so weitergehen. Und weil du jetzt eben hier Nord-Süd-Derbys gesagt hast, ich habe neulich irgendwie eine Statistik gesehen. Ich glaube, so die letzten 6 bis 8 Duelle zwischen Bayern und München sind in der Allianz Arena dann alle für die Bayern ausgegangen und mit einem Torverhältnis von 57-0 oder sowas.
Ja, ja. Du hast gerade gesagt, zwischen Bayern und München, du meinst zwischen Bayern und dem HSV. Genau. Ja, ja. Ich kann mich an so ein 8-0, glaube ich, an einem ersten Spieltag erinnern. Das war ziemlich spektakulär. Naja. Ja, also ich freue mich auch auf geile Spiele und ich freue mich auch auf die Nordderbys. Und an der Stelle, nur weil es mir gerade einfällt, mein lieber Freund Christian, schöne Grüße, als HSV-Fan auch sich sehr gefreut, dass der HSV wieder in der ersten Liga ist. Er schickte mir eine kurze Sprachnachricht. Ich glaube, die erste war wirklich nur der HSV. Und die zweite war, glaube ich, so sinngemäß, scheiß Werder. Und da habe ich direkt an dich gedacht. Und da habe ich gedacht, ach, das ist schön, dass so ein bisschen diese freundschaftlichen Hassduelle jetzt auch wieder zurückkommen da im Norden.
Witzigerweise haben wir uns ja vergangene Woche in München getroffen auf einer Veranstaltung. Da hat er überhaupt nichts gesagt.
Naja, gut. Wir müssen vielleicht dann mal euch beide einladen hier zu so einem Derby. Das ist ganz schön.
Ja, wir haben vielleicht spielen wir es auch bei dir an der Dartscheibe aus, Nils.
Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut.
Das Nordderby an der zeitsingerischen Dartscheibe.
Ja, das wäre cool. Das finde ich auch cool. Ja, also auf jeden Fall, die Ekstase ist natürlich groß bei allen Fans. Ich habe auch viele Promis gesehen, die mit Tränen in den Augen, weil es so schön ist, ne, sich gefreut haben. Ich fand, das schönste Zitat hat eigentlich Stefan Kunz geliefert, HSV-Sportvorstand, der sagte, es ist mir so vorgekommen, als hätte einer seit 7 Jahren eine große Champagnerflasche geschüttelt und heute hat einer den Korken aufgemacht. Ja, so kann man sich das wahrscheinlich ungefähr vorstellen. So sah das auch aus bei diesem Platzsturm, der den Platz ja ziemlich ramponiert hinterlassen hat.
Ja, ich habe auch irgendwo dann gehört, ja, im Internet werden jetzt Stücke des Hamburger Volksparkstadions, des Rasens dann irgendwie dafür 600, 700 Euro angeboten. Also ja,
wer will das denn nachprüfen, ob das echt ist? Dann schneide ich mir ein Stück aus dem Rasen und stelle das dann mal bei eBay ein.
Kannst du machen, Nils.
Ja, ich war dabei. Machen,
ne? Ja, genau. Und schön. Kriegst du vielleicht ein bisschen Ärger von Jasmin, aber gut.
Ja, maybe.
Rasen fehlt.
Aber ich mache das in der hinteren Ecke, das fällt gar nicht auf.
Okay,
das ist gut. Mittelfeldspieler Jonas Meffert hat auch wahrscheinlich im Sinne der meisten anderen Spieler gesagt, das war geil, einfach geil, mehr kann ich dazu nicht sagen, geil, wirklich geil, Affentitten geil. Das eine oder andere geil habe ich jetzt dazu gemacht, aber wir sehen, auf was es hinausläuft, also ja, klar, die geil, haben sich gefreut, genau, und ist ja auch nachvollziehbar nach so einer langen Zeit der Abstinenz. Und ich glaube, auch die Bundesliga freut sich. Eintracht Frankfurt hat einen schönen Post abgesetzt bei X. Die haben geschrieben, wurde auch langsam Zeit, dass er wieder zurückkommt. Wir freuen uns darauf, dass wir bald wieder ein Team mehr mit vollem Gästeblock willkommen heißen dürfen. Jens, ist das ein kleiner Diss gegen Heidenheim, Kiel und Co.?
Ich würde eher sagen, das ist ein großer Diss Richtung Heidenheim, Kiel und Co. Ja, also wir haben ja auch schon in diesem Podcast das eine oder andere Mal darüber gesprochen, über die Verzwergung der Bundesliga. Ich meine, dass sich Heidenheim und Kiel und so weiter das sportlich verdient haben, in der ersten Liga zu spielen, für wie lang auch immer. Das steht ja außer Frage, aber ich persönlich als Fan der Bundesliga muss auch schon sagen, ich freue mich schon auch eher dann Mannschaften wie den HSV da oben in der ersten Liga zu haben. Für mich gehört dann auch Schalke noch dazu, falls sie dann irgendwann da nochmal die Kurve kriegen sollten in Gelsenkirchen. Das macht dann schon mehr her. Ich gucke ja auch samstags gerne die Bundesliga-Konferenz und wenn da irgendwie dann Hamburg dabei ist, finde ich irgendwie spannender, als wenn dann da Kiel gegen Heidenheim spielt oder sowas. Aber wie gesagt, solange sie sich das sportlich verdient haben, werden sie in der ersten Liga spielen und dann müssen sich die anderen Vereine hinten anstellen, ist halt so.
Auf die erste Liga kommen wir, glaube ich, ganz am Schluss nochmal kurz zu sprechen, wenn die Zeit noch reicht, aber lass uns vielleicht jetzt nochmal die Frage diskutieren, warum hat es denn jetzt geklappt beim HSV? Ich meine, an den geilen Fans, dem Superstadion und der Finanzstärke hat es ja auch in den vergangenen Jahren jetzt nicht gemangelt. Also warum hat es jetzt nach 7 Jahren endlich funktioniert?
Ja, also einer der Gründe, da gibt's wahrscheinlich mehrere oder sehr, sehr sicher mehrere. Einer der Gründe, wenn man allein mal auf die Tabelle schaut, ist natürlich, dass die Konkurrenz in diesem Jahr nicht so konstant war. Also der HSV hat 62 Punkte geholt. Korrigiere mich, aber ich glaube, das hätte in den
Sie können 62 Punkte
holen, genau, sie haben jetzt 59 und korrigiere mich, ich glaube, das hat in den vergangenen Jahren jetzt nicht für den, sagen wir mal, Meistertitel in der zweiten Liga gereicht. Ne?
Ja, also im letzten Jahr hat St. Pauli 69 Punkte geholt und Kiel 68 Punkte, ja, also genau. Das sind ja dann immerhin mal 7 Punkte mehr.
Ja, also von daher, ich glaube so die, es hatten alle, die da oben jetzt so mit rumgespielt haben, hatten ihre Schwächephasen und der HSV hat sich da dann irgendwie noch am besten irgendwie durchgekämpft. Ich meine, ich habe ja auch hier einige HSV-Fans im Umfeld und die haben jetzt im Frühjahr dann auch schon wieder angefangen, ein bisschen zu schwitzen, als so die Ergebnisse nicht so reinkamen, wie das jeder erwartet hätte. Aber sie haben dann irgendwie dann doch relativ schnell wieder die Kurve gekriegt und haben es dann doch irgendwie hingebogen. Aber ja, so mangelnde Konstanz bei den Gegnern ist vielleicht schon ein Aspekt. Ja, und also ich muss sagen, sie haben mit Davy Selke vielleicht auch den Königstransfer der zweiten Liga getätigt vor Saisonstart. Also der hat ihnen jetzt 22 Buden gemacht, hat Robert Glatzel, der ja eigentlich als Stoßstürmer beim HSV gesetzt war, der aber viel gefehlt hat, den hat er diesen Ausfall hat er schon mehr als kompensiert. Also von daher, Davy Selke war da auf jeden Fall auch eine Figur, die da geholfen hat, dass sie es geschafft haben in diesem Jahr.
Ja, sie haben mit Abstand den besten Sturm jetzt in der zweiten Liga. Mhm. Also es sind jetzt 76 erzielte Tore. Auf Platz 2 liegt Elversberg mit 62. Also das sind 14 Tore Unterschied. Und ja, Selke ist schon immer sehr auffällig und ich muss ja auch sagen, wenn ich ihn auch so jubeln sehe und so, ich habe das früher schon gedacht. Und Jens, du hast ja auch eine Verbindung zu ihm, weil er ja auch mal bei Werder gespielt hat, ne? Wir wissen ja, er war bei Werder.
Oh ja, ich kenne ihn sehr gut.
Ja, ja, genau, bei Leipzig, bei Hertha, bei Köln und mir ging es schon immer früher so, also so ein Sympathieträger ist er für mich, um ehrlich zu sein, insofern nicht, als dass ich immer denke, der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz ist halt relativ schmal. Und ich finde, das hat man ihm immer so ein bisschen angemerkt. Also er ist gut, aber das weiß er auch. Und das, weißt du, ist ja ein Charakterzug, der mir nicht sonderlich sympathisch ist. Aber ich muss dann immer, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe im Stadionsprecher, ich denke da immer an James Brown, von dem habe ich mal ein Interview gelesen und er sagte, angesprochen auf seinen extrovertierten Habitus. Ja, ich muss aber auch so sein. Ich muss eben auch ein bisschen arrogant sein, um das zu tun, was ich tue. Und ich glaube, gerade für einen Stürmer ist eben so eine sehr, sehr gesunde Portion Selbstvertrauen echt auch eine gute Sache. Und er zieht einfach die Mannschaft auch mit dieser Art und Weise, ne? Und mit diesem, ich sag mal, in München würde man sagen, mit diesem Mir san mir, einfach mit dieser Selbstverständlichkeit und mit dieser Überzeugung. Und ich glaube, da hilft er auch als erfahrener Spieler sehr der Mannschaft weiter.
Definitiv, glaube ich auch. Also ich meine, weil er kam ja jetzt auch frisch dazu. Er hat so diese vergangenen Nicht-Aufstiege ja auch als Typ selbst gar nicht mitgemacht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, so jemanden dann im Team zu haben, der sagt, scheißegal, was jetzt gerade war, scheißegal, was die vergangenen 6 Jahre war, wir gehen dieses Jahr hoch. Und wenn mal ein Spiel in die Hose geht, dann wird Davy Selke da mit breiter Brust stehen und sagen, egal, nächste Woche gilt's wieder. Und so ich meine, so musst du als Stürmer ja auch ticken. Ja, wenn du jeder vergebenen Chance immer ewig lang hinterher trauern würdest, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Von daher, dieses, was du beschrieben hast, diese Arroganz, diese in Anführungszeichen positive Arroganz, das brauchst du als Stürmer. Und ich glaube, das hat dem HSV jetzt auch wirklich geholfen. Auch so dieser Typ Davy Selke, der sie da auch über die Ziellinie geschleift hat.
Und wenn wir über wichtige Persönlichkeiten dieses Aufstiegs sprechen, müssen wir natürlich zwingend auch über Stefan Kunz und Merlin Polzin sprechen. Welche Rolle haben die in deinen Augen gespielt?
Also ich glaube, Merlin Polzin, um mal bei ihm anzufangen, hat ja schon auch dieses Trauma 4-mal mitgemacht. Kann man ein Trauma 4-mal mitmachen?
Wahrscheinlich schon, ne?
Keine Ahnung. Nein, also er war 4 Jahre Co-Trainer, als der HSV nicht aufgestiegen ist. Und was er gemacht hat, das sieht man ja jetzt auch in den Zahlen, die du jetzt eben vorgelesen hast, ne? 76 Tore. Er hat wieder mehr auf die Offensive gesetzt, eigentlich eher den Fußball fortgeführt, den der sein Vorvorgänger hat spielen lassen, Tim Walter. Steffen Baumgart hat es dann eher versucht, mit mehr Defensive und mit mehr dann schnell über die Außen und Flanken reinschlagen auf die Stürmer. Das hat ja nicht so, also es hat nicht so richtig hingehauen. Und Polzin hat sich eher wieder auf diesen eher offensiven Ansatz dann versteift. Und also Hut ab, ne? Also dass dann so ein junger Trainer, Hamburger, früher in der Kurve gestanden, dass der es jetzt schafft, den HSV da hochzuholen.
Ist schon cool.
Auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, Props an der Stelle auch an Stefan Kunz. Definitiv, weil es ist auch nicht selbstverständlich nach einigen erfahrenen Trainern, die sich vorher, ich sag jetzt mal, die Finger verbrannt haben am HSV, dann so einem jungen Mann auch die Chance zu geben, das spricht einfach auch für Kunz. Und ich finde insgesamt auch den Führungsstil, den ich so aus der Ferne wahrnehme, das macht einfach immer einen ruhigen, einen besonnenen Eindruck, aber trotzdem auch entschlossen an den richtigen Stellen. Und genau dafür mochte ich Stefan Kunz schon immer. Ja. Also du weißt, ich habe ihn damals ja auch, als wir die Bundestrainer-Debatte hatten, habe ich ihn ja ins Spiel gebracht. Der Typ ist mir einfach sympathisch. Also ich finde, der macht das gut und ich gönne ihm da einfach auch jeden Erfolg.
Ah, witzig, das hatte ich schon wieder verdrängt.
Ja, genau.
Und was du sagst, ist total richtig. Ruhe. Man hat irgendwie beim HSV in dieser Saison eine gewisse Ruhe verspürt. Ich muss zugeben, klar, ich bin da jetzt auch nicht so ganz, ganz tief drin. Also ich habe da jetzt nicht jeden Tag das Hamburger Abendblatt gelesen und geguckt, was da irgendwie los ist. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass Stefan Kunz irgendwie den Karren da irgendwie in ruhige Fahrwasser gelenkt hat. Und naja, deswegen herzlichen Glückwunsch, HSV. Wir sind froh, dass ihr wieder da seid.
Ja. Dem schließe ich mich an und wir könnten ja möglicherweise am Wochenende noch den zweiten Traditionsverein erleben, der dem HSV in die erste Liga folgt. Für die Kölner sieht es sehr gut aus. Die brauchen jetzt, glaube ich, nur noch einen Punkt, ne?
Ja, genau, die brauchen noch einen Punkt. Sie dürfen nicht verlieren gegen den FCK am Wochenende. Aber ja, Köln ist ja auch ein bisschen was passiert in den vergangenen Wochen. Und darüber wollen wir jetzt auch noch mal kurz sprechen. Denn der erste FC Köln hat einen Move gemacht, der, sagen wir mal, nicht gewöhnlich ist.
Nicht
am 32. Spieltag auf einem Aufstiegsplatz den Trainer rausgeschmissen und gleichzeitig noch den Sportvorstand. Nachdem sie natürlich in einem enttäuschenden Spiel nur 1:1 gegen den Absteiger Jahn Regensburg gespielt haben, haben sie die Reißleine gezogen und haben den Trainer gefeuert. Schon, wie gesagt, eher eine ungewöhnliche Maßnahme, oder?
Ja, also ich habe das gelesen und habe gedacht, hä? Also mein erster Gedanke war, dass das noch andere Gründe als sportliche haben muss, weil ich mir dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Und ich fand es auch den handelnden Personen gegenüber echt so ein bisschen undankbar und auch fies. Also ich meine, da kämpfst du eine ganze Saison um den Aufstieg, hast auch noch beste Chancen und da wirst du 2 Spiele vor Toreschluss im wahrsten Sinne dann da vor die Tür gesetzt. Und ich meine, dass jetzt mit Friedhelm Funkel natürlich die Aufstiegslegende kommt, ist erstmal cool, weil ich auch Funkel mag, wie du weißt. Wie oft ist der aufgestiegen? Ich glaube, sechs Mal,
genau. Ja,
hat er hinter sich.
Jetzt das siebte Mal.
Ja, ja, und ich meine, in Köln kennt man ihn natürlich auch gut, ist jetzt seine dritte Amtszeit da beim FC. Also deswegen alles cool mit Funkel, und er hat ja jetzt dann auch das erste Spiel mit Ach und Krach, muss man sagen, gewonnen. Und trotzdem hat es mich sehr gewundert, dass da so eine Maßnahme getroffen wird, ehrlich gesagt. Und also es war ja auch interessant, wie das Ganze dann begründet wurde.
Ja, genau. FC-Präsident Werner Wolf hat gesagt, unsere Entscheidung ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der sportlichen Entwicklung in den letzten Wochen. Mhm. Angesichts der noch immer großen Chance auf den direkten Wiederaufstieg müssen wir alles daran setzen, diese Chance auch zu nutzen. Wir können uns nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen. Das Team muss sich jetzt für die letzten beiden Spiele auf die eigene Stärke besinnen. Es braucht dafür jetzt neue Impulse. Die haben wir nicht mehr gesehen.
Und das klingt für mich so wie ein Statement von einem typischen Abstiegskandidaten. Das würdest du genauso sagen, wenn du jetzt auf Rang 16 stehen würdest oder 15 und kämpfst irgendwie gegen den Abstieg. Und das finde ich also ein bisschen irritierend daran.
Ja, ja, absolut. Also schon die Maßnahme ist schon überraschend, und auch vor allen Dingen, dass jetzt dann auch beide gehen müssen. Also mit Gerhard Struber eben der jetzt mittlerweile Ex-Trainer, und mit Christian Keller eben auch der Geschäftsführer Sport. Mhm. Und das hat seine Gründe, wie wir erfahren haben. Es gibt nämlich eine offizielle Pressemitteilung, die der FC dann danach rausgebracht hat. Und in der kommen interessanterweise Christian Keller und auch Gerhard Struber selbst zu Wort. Mhm. Ich sag mal, das ist jetzt im Unternehmenskontext nichts Besonderes, sondern also da ist es schon so, dass sich natürlich auch immer mal irgendwie ein Geschäftsführer von einem Unternehmen trennt oder ein Unternehmen von einem Geschäftsführer und so weiter. Und dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass dann irgendwie ein Aufsichtsrat oder ein Verwaltungsrat dann sagt, ja, wir bedanken uns bei XY für die tolle Zeit und so weiter und so fort. Und dass dann auch die Person, die dann eben nicht mehr Teil des Unternehmens ist, auch nochmal ein Zitat bekommt oder sowas. Aber so im Fußballkontext ist es eher ungewöhnlich, dass dann die Geschassten eben tatsächlich auch noch mal zu Wort kommen und vor allen Dingen, naja, schon auch sehr deutlich sagen können, warum das jetzt passiert ist.
Genau, ja, das finde ich auch interessant, weil selbst im Unternehmenskontext, wo das, wie du sagst, natürlich eher gang und gäbe ist, wird aber meistens dann auf Floskeln zurückgegriffen. Ja. Also da wird dann halt gesagt, vielen Dank für die gute Zeit und ich
bedanke mich bei dem Team und so weiter.
Genau, und weiterhin alles Gute und so ein Kram. Und die Sätze gibt's hier auch von Christian Keller, aber nach diesem Blabla, was erwartbar ist, sagt er dann, mit dem Rückenwind des Aufstiegs wird ersichtlich werden, dass der Grundstein für eine nachhaltigere FC-Zukunft auf zahlreichen Ebenen gelegt wurde. Eine kurzfristige Änderung auf der Trainerposition konnte und wollte ich in diesem Kontext aber nicht mittragen, da diese nicht meinen Überzeugungen und Werten entsprochen hätte. Also, mit anderen Worten, der Sportchef wollte nicht, dass der Trainer entlassen wird.
Genau. Und wurde deshalb gerade mitentlassen.
Genau. Aus Solidarität wurde er dann mitentlassen. Das ist schon krass.
Ja, finde ich auch. Und das muss man auch mal dem 1. FC Köln jetzt zugutehalten, dass sie diese Mitteilung auch so in diese Pressemitteilung aufgenommen haben. Also dieses Statement von Keller so in die Pressemitteilung aufgenommen haben. Das finde ich schon stark. Also da halt auch wirklich mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, so ist es gewesen, wir konnten uns da nicht einigen und deswegen mussten wir uns eben auch von Christian Keller trennen. Das ist ungewöhnlich, finde ich aber gut. Offene Kommunikation, da weiß jeder, woran er ist.
Würde ich mich anschließen. Das Ding ist halt, ich glaube, es war relativ alternativlos. Also was hättest du stattdessen sagen wollen? Weil natürlich die Frage gekommen wäre, warum zum Teufel wird jetzt der Sportchef auch entlassen? Und alternativ hättest du eigentlich nur irgendein Märchen erzählen können.
Ja, klar.
Also demnach, ich finde es auch gut und auch nicht selbstverständlich. Aber mir fehlt die Fantasie, was sie sonst hätten sagen können.
Ja, ansonsten gibt's dann, wie du sagst, du hast ja das Wort Floskeln eben schon benutzt, dann gibt's eben, ja, wir waren uns über die gemeinsame Strategie in der Zukunft nicht mehr einig oder sonst irgendwie.
Aber da hätte es auch Nachfragen gegeben, weil man auch, warum macht man das dann zwei Spieltage vor Saisonende, ne?
Das ist ja auch. Hast recht. Hast du recht, aber es ist schon ein eher ungewöhnlicher Vorgang und deswegen nochmal Hut ab an den FC, dass sie da auch direkt mit offenen Karten gespielt haben, fand ich gut. Und auch Gerhard Struber hat ja noch gesagt, ich habe im Laufe der Saison oft von einem Marathon gesprochen, den wir gemeinsam zu gehen haben. Wie hart dieses Rennen für alle Mannschaften ist, zeigt die Tabellensituation. Hat er vollkommen recht, haben wir eben schon drüber gesprochen. Es ist sehr, sehr, sehr eng über viele, viele Wochen gewesen in der ersten, in der zweiten Liga ist es immer noch. Und er sagt weiter, jetzt da die Ziellinie vor Augen ist und wir noch dazu aussichtsreich dabei sind, tut die Entscheidung besonders weh. Ich wünsche dem Team und dem gesamten Club für die verbleibenden Spiele maximalen Erfolg.
Ah, ja, also wenn man sich da ein bisschen reinversetzt, das meine ich ja, das ist schon ein bisschen schade für die Handelnden, dass die dann, vor allem wenn es dann noch klappt, da nicht dabei sind. Ich meine, dann gebührt ihnen natürlich trotzdem eigentlich der größte Teil des Lobes und der Anerkennung, aber ans Revers stecken können sie sich diesen Aufstieg dann quasi nicht.
Nee, das stimmt schon, aber ja, man muss auch schon sagen, so auch aus dem Kölner Umfeld hat man schon in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass vor allen Dingen so mit der Art und Weise, wie gespielt wurde, eben die Leute nicht so richtig zufrieden waren. Also ja, also viele 1-0 Siege, sich so eher so über die Zeit dann gekämpft. Auch jetzt wirklich dieses 1-1 gegen Jahn Regensburg. Ich habe es gesehen, das war auch wirklich schwach gegen eine Mannschaft, die selbst halt wirklich auch nichts zu bieten hatte. Also ich meine, ich kann das schon verstehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, wird das was, wird das nix? Aber ich sehe es wie du, 2 Spieltage vor Schluss, da hätte man das Vertrauen möglicherweise noch aufbringen können, dass man das auch so schafft. Jetzt hat's Friedhelm Funkel in der Hand und du hast schon gesagt, das erste Spiel hat er dann mal direkt gewonnen.
Mit 2 Torwartfehlern des Nürnberger dritten Torwarts.
Da gab es auch noch mal eine Story, ne? Sind nicht die Kaiserslauterner jetzt sauer auf Miro Klose, weil er den dritten Torwart ins Tor gestellt hat?
Ja, genau, weil Lautern ja auch noch mit um den Aufstieg kämpft und Köln hat natürlich jetzt wichtige Punkte gemacht. So, und Klose ist ja nun, wie wir wissen, ein Held da auf dem Betzenberg und bei den Roten Teufeln, aber das haben natürlich die Lautern-Fans nicht verstanden, warum Klose jetzt den vermeintlich schwächsten Torwart da ins Tor stellt gegen Köln, der dann halt leider prompt auch 2 echt große Fehler macht. Und da hat er ein bisschen Gegenwind bekommen, der Miro.
Ja, sie werden trotzdem die Miroslav Klose-Statue, die da vor dem Betzenberg steht, die werden sie jetzt nicht in den kommenden Tagen abhacken. Tja, glaube ich.
Gucken wir mal, wie es
tragen.
Ja, vielleicht hat das auch dann damit zu tun, wie es jetzt ausgeht. Denn Köln ist ja nun mit 58 Punkten, wie wir festgestellt haben, so gut wie durch. Da reicht ein Unentschieden. Aber um den dritten Platz, das heißt den Relegationsplatz, kämpfen ja jetzt noch 4 Mannschaften. Also wir haben Elversberg aktuell auf Platz 3 mit 55 Punkten. Punktgleich der SC Paderborn, allerdings mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis. Und dann haben wir auf Platz 5 und 6 Düsseldorf und Lautern mit je 53 Punkten, ungefähr gleiches Torverhältnis. Also 4 Mannschaften können jetzt theoretisch noch Dritter werden. Und ganz klar ist, Elversberg hat die besten Karten, denn wenn die gewinnen, dann sind sie auf Platz 3. Und Elversberg spielt auf Schalke.
Und egal, wen man hört oder wen man fragt, gefühlt sind sich alle sicher, dass Elversberg auf Schalke gewinnt. Also die Schalker haben wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen in dieser Runde, so nach dem Motto, wir können nix. Ja, also muss man mal sehen. Ich glaube, also um nochmal ganz kurz beim FC Kaiserslautern zu bleiben, eigentlich wäre das von den 4, wäre das mein Wunschkandidat. Also ich bin bei dir, FC Köln, die werden es schon irgendwie schaukeln, aber ich würde es von den 4 Mannschaften am ersten dem FCK gönnen, einfach hier so aus lokalpatriotischer Sicht. Also ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie Pelzer wäre, ganz im Gegenteil, aber so dann diese wirklich fußballverrückte Region da unten, was haben die auch gelitten in den vergangenen 10, 15 Jahren? Und das ist halt nun mal so, da ist der Betze, ist da alles. Und ich würde es ihnen gönnen, wieder in der ersten Liga zu spielen und da dabei zu sein. Aber du hast schon gesagt, das sieht eher nicht danach aus, dass sie das noch schaffen,
also
zumindest in die Relegation. Ja.
Ich sage mal, sehr salomonisch gönnen würde ich es tatsächlich da eigentlich allen. Auch so ein Elversberg wäre natürlich super krass, wenn die aufsteigen würden, das erste Mal in die erste Liga. Aber Wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich spontan mich für die Fortuna entscheiden. Mit allerbesten Grüßen an meinen lieben Freund Tibet, von dem ich weiß, dass er regelmäßig im Stadion ist und auch regelmäßig unseren Stadionsprecher hört. Tibet, ja. Grüße gehen raus. Und Düsseldorf ist einfach auch ein geiler Verein, muss man sagen. Und die in der ersten Liga sind auch eine Bereicherung, ähnlich wie Kaiserslautern. Und ich meine, da sind wir so wieder so ein bisschen unterwegs wie vorhin, Jens, dass wir jetzt die großen Vereine, also sagen wir mal mit den großen Namen, dann eher oben sehen wollen und halt eher die Fortuna und Lautern als jetzt Elversberg und Paderborn. Am Ende wird es wahrscheinlich Elversberg, aber gut.
Ja, ich glaube, also Elversberg hat da schon die besten Karten. Wir lassen noch mal gerade auf das Restprogramm der anderen schauen. Paderborn spielt in Karlsruhe. Mhm. Wow, schwierig zu sagen, Karlsruhe.
Karlsruhe war ja lange oben mit dabei, ne? Die sind dann leider echt so ein bisschen abgestürzt.
Ja, genau. Sind jetzt Neunter aktuell. Dann, ja, Düsseldorf in Magdeburg. Mhm. Magdeburg hat eine sehr, sehr schwache Heimbilanz. Sie sind, glaube ich, bei der Heimtabelle. 1 davon sucht sich aus, sind sie 16. auf jeden Fall. Das heißt, die kann man, und stell dir mal vor, ne, die sind 7. Wenn die ein bisschen besser zu Hause performt hätten, wären die auch ganz oben dabei. Also das kann für Fortuna schon klappen. Und naja, ja, der FCK muss quasi in Köln gewinnen und muss hoffen, dass weder Elversberg, Paderborn noch Fortuna Düsseldorf gewinnt.
Ja. Ja, genau. Und dass gleichzeitig Vollmond, Weihnachten und Ostern ist. Dann klappt's.
Ja, aber in der Pfalz kann alles passieren.
Ja, genau. Ist alles drin. Ja, also das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend am Wochenende. Das wird ein großes Finale in der zweiten Liga. Und Jens, um das vielleicht noch abzuschließen, Stichwort großes Finale, auch in der ersten Liga haben wir ja zumindest noch ein paar wenige Entscheidungen ausstehend.
Ja, richtig. Wir haben Borussia Dortmund, die ist jetzt tatsächlich aus eigener Kraft, Nils. Wer hätte das gedacht? Aus eigener Kraft noch in die Champions League schaffen können. Ja.
Also Jens, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass ich hier saß vor diesem Mikrofon und habe gesagt, als Kovac kam, mit dem werden die das auf jeden Fall schaffen. Der beste Mann, den man sich vorstellen kann für diesen Job. Endlich mal jemand mit harter Hand. Ja. Für diesen verweichlichten Verein. Nein, also ich räume das hier gerne ein, dass ich ein bisschen skeptisch war, als Kovac verpflichtet worden ist. Denn wir haben ja festgestellt, dass die Mannschaft einfach verunsichert gewirkt hat und Kovac ja nun eher dafür bekannt ist, da die Leute in den Arsch zu treten, sagen wir es mal so. Aber offensichtlich haben sie genau das gebraucht. Adeyemi hat das ziemlich genau so gesagt sogar, ne?
Ja, absolut, genau. Er hat nach dem Spiel jetzt in Leverkusen hat er gesagt, ja, genau wie du gesagt hast, Nico hat uns in den Arsch getreten. Ich meine, die Frage ist immer noch, warum du in einer Mannschaft, die vor der Saison eigentlich sogar als Meisterschaftskandidat gehandelt wurde, jetzt nicht hier im Stadionsprecher, aber so ganz generell hat man schon gedacht, ach guck mal, die haben jetzt hier mit Guirassy, mit Waldemar Anton, mit Maximilian Bayer und so weiter, Pascal Kroos, Kuto auf der rechten Seite, haben sie super Transfers. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass die den Bayern und Leverkusen gefährlich werden könnten. So, dass du diesen Spielern in den Arsch treten muss, dass die Leistung bringen, das verstehe ich bis heute nicht, aber anscheinend ist es so, zumindest jetzt bei dieser BVB-Mannschaft.
Ich meine, das wird sicherlich nicht das Einzige gewesen sein, wir haben ja auch über die Systemumstellung schon gesprochen, Stichwort Dreierkette und so weiter, also er hat da schon ein paar gute Entscheidungen getroffen, der Kovac, aber ja, dieses Kumpelige, was der Nuri Sahin halt so hatte, ich glaube auch, das funktioniert möglicherweise da weniger gut bei diesem Team. Also es ist erstaunlich, dass die Dortmunder vom 11. Platz da noch hingekommen sind. Spricht jetzt auch nicht unbedingt für die anderen Mannschaften, die sie da jetzt noch eingeholt haben. Da haben auch ein paar jetzt überraschend geschwächelt in den letzten Wochen. Aber am Ende ist es den Dortmundern natürlich zu gönnen, wenn sie das noch schaffen. Und grundsätzlich bin ich immer dafür, wenn man sich die Performance der letzten Jahre anguckt, dass die Dortmunder Champions League spielen.
Ja, du hast es gesagt. Also ich glaube, gerade RB Leipzig hat dieses Jahr massiv enttäuscht. Ja. Ich glaube auch die Eintracht, wenn die in Freiburg verlieren sollten und Dortmund gewinnt, dann mit 2 Toren Unterschied, glaube ich, so dann Und dann ist die Eintracht raus. Die haben so viele Elfmeter gehabt in den vergangenen Wochen, die sie hätten verwandeln können. Allein das Spiel zu Hause gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende, wo sie 2-2 nur gespielt haben. Also ich glaube, die würden sich auch kräftig in den Hintern beißen, wenn die das jetzt nicht schaffen würden. Und ja. Gut. Das zwischendrin, so Mannschaften, die ja noch dazwischen standen, wie jetzt Werder oder auch Mainz 05, dass die dann auch so die Pace nicht bis zum Ende dann mithalten können, also dass es für die Champions League reicht, ja, geschenkt. Aber trotzdem, man muss schon sagen, da hat Niko Kovac schon einen guten Job gemacht. Ich glaube, die vergangenen 7 Spiele hat er 19 Punkte geholt. Also die Mannschaft hat 19 Punkte geholt. Das einzige Unentschieden, das dabei war, war das 2-2 gegen Bayern. Und erinner dich, da sind sie auch wieder zurückgekommen. Da haben sie sogar ganz am Ende, hat Pascal Groß noch diesen Lupfer über Ohr, der dann hinten aufs Tornetz.
Ich erinnere mich dunkel.
Und dann, guck mal, dann hätten sie das Ding vielleicht auch noch geholt. Also man muss einfach sagen, er hat einen guten Job gemacht. Was man immer wieder hört, er hat den Fitnesszustand der Mannschaft nach oben gebracht und dafür eben auch dafür gesorgt, dass die Dortmunder intensiver spielen konnten. Und es gab halt einige, die vorher auch gesagt haben, auch Ex-Profis, die das auch schon erlebt haben, zum Beispiel ein Steffen Freund oder sowas, der ja selbst auch in Dortmund gespielt hat, der hat gesagt, es ist überhaupt nicht möglich, während der Saison den Fitnesszustand zu verbessern. Das geht überhaupt nicht. Und Niko Kovac hat das aber geschafft. Es ist nachgewiesen durch die besseren Laktatwerte, die Profis jetzt auch haben und so weiter. Also er hat einfach auch wieder mehr Intensität reingebracht.
Cool. So. Guck mal, hat er auch bei Steffen Freunden noch was gelernt.
Sozusagen. Ja, genau. Ja. Das ist auch gut so.
Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Und Jens, dabei fällt mir gerade ein, und da kann ich direkt mal ein bisschen Werbung machen für die nächste Folge des Stadionsprecher. Denn dann ist ja die Saison durch. Und vielleicht erinnert ihr euch, Jens und ich haben vor der Saison jeweils eine Bundesliga-Tabelle angefertigt. Und die werden wir nächste Woche wieder rauskramen. Ich habe wirklich, also Ehrenwort, ich habe nicht wieder reingeguckt. Also ich weiß so ein paar Sachen ganz grob, aber ich weiß es eigentlich nicht mehr im Detail. Und nächste Woche werden wir diese Tabellen nebeneinander legen. Wir haben uns schon ein System überlegt, wie wir das auswerten werden, um zu schauen, wer von uns beiden die Saison besser getippt hat.
Wir brauchen noch einen Wetteinsatz. Wir brauchen noch irgendeinen Wetteinsatz.
Haben wir den nicht festgelegt am Anfang?
Oh Gott, muss ich die Folge nochmal hören.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen tatsächlich nochmal gucken. Ansonsten, ja, gibt es natürlich was.
Und das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe auch nicht mehr drauf geguckt, aber so ein paar Sachen weiß ich noch. Und ich weiß von ein paar Sachen, die auch ordentlich daneben gegangen sind bei mir. Also ich glaube, so mein Bauchgefühl, und es geht ja viel hier um Bauchgefühl auch im Stadionsprecher, mein Bauchgefühl sagt mir, dass du da recht gute Chancen haben solltest.
Ah, ich weiß es nicht. Aber also wir werden ja, naja, wir gucken nächste Woche mal. Und wie gesagt, es sind ja auch noch ein paar Entscheidungen offen, unter anderem ja übrigens auch noch im Abstiegskampf. Also Bochum und Holstein Kiel stehen fest als Absteiger. Heidenheim ist aktuell jetzt 16., also auf dem Relegationsplatz mit 29 Punkten. Und Hoffenheim steht auf Platz 15 mit 32 Punkten. Und die entscheidende Frage im Abstiegskampf ist natürlich dann nächstes Wochenende einfach, wie viel Restalkohol haben die Bayern-Spieler noch nach ihrem Ibiza-Ausflug? Ja. Und werden die tatsächlich da noch irgendwie Punkte liegen lassen gegen Hoffenheim?
Oh, schöne Story, Nils. Wirklich sehr schöne Story. Ja. Großartig, wirklich. Also, jetzt mal unter uns, ne? Das ist schon auch eine verrückte Nummer, ne? Da stellt sich der Max Eberl vergangene Woche, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, eigentlich war schon geplant, dass die Bayern in der vergangenen Woche nach dem Spiel gegen
das letzte Team,
das wer auch immer das war, dass sie da schon nach Ibiza fliegen wollten. Und der Max hat gesagt, nee, das macht ihr nicht, das gehört sich nicht. Weil eben mit Verweis auf den noch laufenden Wettbewerb und genau. So weiter und so fort. So, lieber Nils, dieser Wettbewerb läuft doch aber jetzt immer noch.
Ja, was ist ja jetzt nur noch der Abstiegskampf und nur noch Hoffenheim und Heiden? Ja, ich verstehe es auch nicht, Jens, ich verstehe es auch nicht. Also jetzt sind dann 14 Spieler nach Ibiza geflogen, darunter Thomas Müller, Manuel Neuer und einige andere, die sich da 2 schöne Tage gemacht haben. Also 48 Stunden waren sie roundabout auf der Insel. Und dann habe ich gelesen, sie kamen an und sind am gleichen Abend abends noch in eine Therme gefahren, für die Thomas Müller irgendwie Werbegesicht ist, und haben sich dann noch einen launigen, langen Abend in dieser Therme gemacht und hatten diese Therme dann noch für sich. Also mit anderen Worten, die sind echt im Party-Modus. Haben jetzt, glaube ich, gestern dann das erste Mal wieder trainiert. Aber, also, ich glaube, so blöd könnt ihr ja nicht sein. Die wissen schon, dass die am Samstag richtig funktionieren müssen. Und ich glaube, sowas ist ja auch nicht nur so, dass du dann in den Seilen hängst. Sowas macht ja auch was Positives mit dir. Ich glaube, die Bayern werden einigermaßen souverän gegen Hoffenheim auftreten, werden nicht verlieren, sodass davon auszugehen ist, dass leider Heidenheim dann auf dem Relegationsplatz bleibt. Aber man muss natürlich sagen, dass das wieder so ein Geschmäckle hat. Und ja, ich finde es ein bisschen unglücklich auch für Max Eberl, weil der jetzt wieder so ein bisschen doof aussieht.
Ja, tatsächlich. Ich meine, wir kennen das ja selbst. Ich meine, wir sind beide Väter. Und da ist es halt so, wenn du einmal Nein sagst, dann muss es halt auch gefühlt dabei bleiben, weil sonst machst du dich eben unglaubwürdig. Und das, ja, wie du sagst, das hat schon ein Geschmäckle. Dann sagst einmal Nein und jetzt sagst du, ah ja, komm, dann geht doch.
So, frag die Mutter.
Ja, genau. Hör mal, was die Mama sagt.
Genau.
Bin ich da raus.
Ja.
Höchst unglücklich. Ich bin bei dir. Ich glaube auch, wenn jetzt gestandene Profis da irgendwie mal zwei Tage ein bisschen einen Launen machen in Ibiza und ich.
Und die werden sich nicht völlig abschießen, das glaube ich so, eben auch nicht. Genau. Also die machen ja nicht Komasaufen da.
Ja, die machen ja so, auch haben ja auch mal so zwei Tage frei. Und da kontrolliert niemand, wo sie hinfliegen, was sie tun, was sie machen, außer Serge Gnabry ist auf der
Fashion Week.
Ist auch der Fashion Week in Paris, das ist natürlich ein Riesenthema. Nein, aber da weiß er auch nicht, was die machen und wie sie sich dann an ihre Diäten halten und so weiter. Von daher, das finde ich gar nicht so das Schlimme, dass die mal zwei Tage ein bisschen low machen, aber halt wirklich dieses Signal zu senden, ja, macht ihr noch euren Wettbewerb zu Ende, wir sind dann schon mal weg und kommen dann am Wochenende noch mal kurz reingeflogen und spielen noch mal ein bisschen Bundesliga. Mhm. Das finde ich uncool und halt eben so dass Max Eberl einmal Nein sagt und jetzt dann doch gefahren wurde, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber jetzt tatsächlich, hältst du es denn für möglich, dass die extrem entspannten, du hast ja eben schon gesagt, wahrscheinlich bleibt Heidenheim da unten, aber ich sag mal, es ist ja nicht ganz utopisch, dass die Bayern, die ja jetzt ja sehr gut ausgeruht sind, dann am Wochenende in Hoffenheim auch mal mit 2-3-4 Toren Unterschied gewinnen. Ich meine, Hoffenheim hat jetzt nicht so den allerbesten Eindruck hinterlassen diese Saison. Und ich meine, dass Heidenheim mit 2 Toren Unterschied gegen Werder gewinnen kann, das haben sie in der vergangenen Saison gezeigt. Da haben sie zu Hause 4-2 gegen den SVW gewonnen. Also
so, ich schau gerade mal, wie das Torfeld das ist. Also Hoffenheim steht bei minus 18, Heidenheim bei minus 24. Also 6 Tore Unterschied. Das heißt, ja, die Bayern müssten, genau wie du sagst, beispielsweise 4-0 gewinnen und Heidenheim müsste mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Dann würde sich da tatsächlich noch was drehen. Ah, ich glaube es nicht.
Du hast eben schon gesagt,
ich glaube es nicht.
Passiert. Ich glaube auch, dass es vielleicht das eine oder andere Türchen zu viel ist. Hoffe natürlich auch auf Werder, dass die sich da jetzt am letzten Spieltag nicht irgendwie noch abschießen lassen oder sowas. Also das ist ja auch so, jeder Platz in der Bundesliga bringt eben auch Geld von der DFL. Also ob du jetzt Achter wirst oder dann am Ende noch Zehnter oder sowas, macht halt eben auch einen Unterschied. Von daher, ich würde auch hoffen, dass sich Werder da gut verabschiedet und da jetzt nicht 2-3-4 Dinger von Heidenheim kassiert. Aber man weiß es halt eben nie. Und gerade so letzte Spieltage, Nils, ne?
Ja, die haben nochmal eine besondere Magie, das stimmt. Ja, über Bremen werden wir auch nächste Woche dann noch ein bisschen mehr im Detail sprechen, Jens, denn die haben ja wirklich eine gute Saison hingelegt. Aber das machen wir dann nächste Woche, wenn wir wirklich alle Fakten zusammen haben und die Tabelle schwarz auf weiß, die Endtabelle. Meine Güte, und dann ist die Saison auch schon wieder durch.
Und vielleicht machen wir dann noch sowas wie so Tops und Flops, so größte Enttäuschung oder bester Transfer oder sowas. Vielleicht überlegen wir uns da noch mal ein, zwei kleine Kategorien, über die wir dann noch sprechen können.
Finde ich gut. Und dann haben wir das DFB-Pokalfinale noch. Und dann kündige ich direkt an, bin ich erst mal 2 Wochen im Urlaub, Freunde. Also machen wir jetzt auf jeden Fall noch mal 2 Folgen. Also
und
nächste Woche
Angst,
hören wir uns auf jeden Fall.
Und keine Angst, ich mache den Podcast nicht dann alleine. Also ihr hört dann nicht 45 Minuten nur mich. Also von daher bleibt entspannt. Wir machen.
Fände ich auch mal interessant. Könnte ich mir dann im Urlaub so am Strand anhören.
Jens spricht mit sich selbst.
Ja, genau. Ja, irgendwann vielleicht mal, wenn einer von uns krank ist oder fällt mal länger aus, Jens. Ja. Lirum Larum. Okay, ihr seht schon, wir sind am Ende. Wir kommen ins Labern. Freunde, dann wünschen wir euch einen schönen letzten Spieltag. Bleibt gespannt, bleibt wie der HSV euphorisch und vor allem bleibt wie immer im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense, Jens, Defense.
jetzt schon alle.